Letzter Gang. Universal. Universal. Jetzt geht es um Evangelisation. Und in dem Begriff universal wird ausgedrückt, dass diese Beschreibung dessen, was wir als Wahrheit lehren, bedeutsam für jeden einzelnen Menschen ist, der über diese Erde geht. Wir machen uns manchmal gar nicht klar, gerade in dem postmodernen Kontext, in dem wir uns bewegen, was das bedeutet für unsere Zeitgenossen. Dass wir dieses Evangelium nicht als unsere persönlich begrenzte Erfahrung verstehen, die uns geholfen hat, mit unserem Leben besser fertig zu werden, sondern dass wir uns in der Pflicht sehen, unter dem Auftrag sehen, alles in Möglichkeiten Stehende zu tun, damit viele, viele Menschen dieses Evangelium hören können, weil wir zutiefst überzeugt sind, dass sich für jeden einzelnen Menschen daran entscheidet, ob er seine Ewigkeit im Himmel oder in der Hölle verbringt. Und deswegen ist jetzt dieser Abschluss noch einmal einerseits provokativ für das Umfeld, in dem wir alle uns bewegen, und zum anderen aber ist es eine Last im besten Sinne des Wortes, die der Herr uns aufs Herz legt. Wir können nicht sagen, dass das für uns eine Entscheidungsfrage wäre, dass man missionarisch sein muss oder nicht, dass es einem ein Anliegen sein muss, das Evangelium vielen Menschen weiterzugeben oder nicht, sondern wir stehen hier in der Verantwortung gegenüber unserem Herrn und gegenüber unseren Zeitgenossen. Manchmal wird uns dann gesagt, auch von wohlmeinenden Freunden, ja, wisst ihr, die Sache mit dieser persönlichen Gottesbeziehung und dass es für jeden eigentlich darum geht, diese individuelle Frage geklärt zu bekommen, dass das so wichtig ist. Das ist erstens sehr fragwürdig, ob das in der Bibel ein so starkes Gewicht überhaupt bekommt. So behauptet es etwa die neue Paulus-Perspektive, dass das nicht so sei, dass das völlig überschätzt wäre. Und zum anderen, die Leute wollen das auch gar nicht mehr hören, die interessiert das nicht, denen ist das nicht so wichtig, was dann kommt und wie es weitergeht. Die müssen hier mit ihrem Leben klarkommen, die müssen ihre nächste Stromrechnung bezahlen, die wollen ihre berufliche Perspektive gut entwickeln, die haben mit bestimmten psychischen Problematiken zu tun, aber es ist nicht so wichtig und ihr drängt das denen mehr oder weniger auf, ihr werdet kein Gehör finden. Und ich bestreite das energisch. Ich nenne das die metaphysische Unterschätzung unserer Zeitgenossen. Und zwar gerade derer, die durch diese postmoderne Totalzerstörung aller Gewissheiten wundgescheuert sind. Und zum Beweis dafür, dass unsere säkularen Zeitgenossen überhaupt nicht so uninteressiert sind an dieser Fragestellung. Zum Beweis dafür stelle ich an den Anfang dieses letzten Vortrags Universal das Evangelium verbreiten drei Zitate von Protagonisten, die in der Öffentlichkeit immer deutlich gemacht haben, dass sie nun nicht in dem Sinne, wie wir es verstehen würden, bekennende Christen sind. Der erste ist mir schon mal passiert bei einem Vortrag, als ich dieses Bild in einem Zusammenhang gezeigt habe, dachte jemand, das sei ich persönlich. Gut, das mag jeder selber entscheiden, ist Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, der französische Schriftsteller, sicherlich einer der kritischsten Autoren unserer Tage. Er hat sich stark in der ganzen Islamdebatte in Frankreich engagiert und er hat vor einigen Monaten den Frank-Schirmacher-Preis, Sie wissen nicht Thomas Schirmacher, sondern Frank Schirmacher, der im letzten Jahr verstorbene ehemalige Feuilletonchef der FAZ, zu seinem Andenken ist ein Preis ausgesetzt worden, den Houellebecq gewonnen hat. Und er hat eine sehr interessante Rede damals gehalten. Aber ich beziehe mich hier auf ein Interview, das er dem Spiegel gegeben hat, am 18. Juni 2016. Und da hat er den Kirchen Folgendes ins Stammbuch geschrieben. Zitat: Die christlichen Kirchen sollten sich auf die Innerlichkeit und die Ewigkeit konzentrieren, statt auf ihr humanitäres Engagement im Diesseits. Und der Spiegel fragt dann zurück, ist der Tod eine Erlösung? Und Houellebecq sagt, nein, ich habe meinen toten Vater gesehen. Das ist nicht angenehm. Die letzte Konfrontation mit der Ewigkeit bleibt einem nicht erspart. Jeder Schriftsteller muss etwas zum Tod zu sagen haben. Zitat Ende. Zweites Beispiel, den Mann kennen Sie alle hier in München, Franz Beckenbauer, der Franzl. Interview mit allen noch lebenden Bundestrainern, ich glaube vor etwa 2 Jahren war das, von der Bild-Zeitung, Jogi Löw war dabei natürlich, Berti Vogts, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Franz Beckenbauer. Und die letzte Interviewfrage, die der Journalist den Protagonisten stellte, war, wenn wir uns in 10 Jahren hier wieder treffen, ist Jogi Löw dann noch Bundestrainer? Meine persönliche Antwort wäre hoffentlich nicht, aber das hat jetzt hier nicht zu sagen. Das habe ich auch schon vor dieser WM gesagt. Das habe ich schon lange vor dieser WM gesagt. Ich habe meine Meinung natürlich jetzt erst recht nicht geändert. Also, und dann hat jeder so seine Antwort drauf gegeben. Und Franz Beckenbauer hat dann gesagt, ob der Jogi in 10 Jahren noch Bundestrainer ist, das ist mir gar nicht so wichtig. Wo ich dann bin, was aus mir geworden ist, das will ich gerne wissen. Letztes Zitat, der Spiegel-Journalist Joachim Fleischhauer. Er warnt die Amtskirchen immer wieder vor Selbstsäkularisierung und Selbstverharmlosung. Er sagt, was die EKD vielerorts bietet, ist nichts anderes als Greenpeace mit Hand auflegen. Also ein bisschen Umweltpolitik mit religiöser Garnitur, würden wir sagen. Und Fleischhauer hat dann in einem Interview vor einiger Zeit Folgendes betont. Zitat, wenn die Kirche den Erlösungshorizont immer weiter auf das Diesseits verschiebt, beraubt sie sich einer Kompetenz, die sie einzigartig gemacht hat, nämlich der Auskunftsfähigkeit über das Jenseits. Um die Umwelt kümmern sich auch andere. Aber eine Antwort auf die Frage, wie es denn aussieht mit Himmel und Hölle, die kann nur die Kirche geben. Zitat Ende. Interessante Zitate, die zeigen, dass hier im Kern die gleiche Frage gestellt wird, wie sie Luther vor 500 Jahren stellte, nur in ein anderes Sprachgewand gekleidet. Was kommt nach dem Tod? Gibt es eine Ewigkeit? Luthers verzweifelte Suche, die er auf die Formel brachte, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und die ihn, bevor er den gnädigen Gott gefunden hatte, einmal ausrufen ließ, wenn ich wüsste, dass Gott mir gnädig ist, ich würde vor Freude einen Luftsprung machen. Da hatte er diesen Gott noch nicht gefunden, im Unterschied zu später. Wie kann ein sterblicher Mensch vor der Ewigkeit bestehen? Was kommt nach dem Tod? Das sind die Kernfragen. Und selbst wenn sie unsere Zeitgenossen nicht umtreiben würden, würde sich trotzdem deren Schicksal daran entscheiden. Und wir können nicht sagen, sorry, das interessiert sie nicht, also belämmern wir sie damit nicht. Aber ich sage das als eine Ermutigung für uns, die wir versuchen, die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Eine Beobachtung, die ich immer wieder mache, im Letzten werden die Menschen auch von dieser Frage umgetrieben, weil sie Menschen sind, weil sie den Fingerabdruck ihres Schöpfers an sich tragen. Also man hat ja wiederholt versucht, diese Triebfeder der Reformation als typisch mittelalterlich zu kennzeichnen. Also der sogenannte moderne Mensch, der könne Luthers verzweifelte Suche nach Gewissheit über Gott gar nicht mehr nachvollziehen. Und ich sage Ihnen, so können nur Schreibtischtäter sprechen. Schreibtischtäter, die wenig Bezug zum real existierenden Zeitgenossen haben. Ein junger Geisteswissenschaftler aus unserer Gemeinde arbeitet an einem Lehrstuhl für Soziologie mit. Er hat einen sehr fairen, klugen Doktorvater, der letztlich die Fragestellung aus einem marxistischen Hintergrund ansteuert, aber der hoch interessiert ist an der christlichen Position und der natürlich auch diese Fragen immer wieder als wichtig für sich entdeckt. Wo geht unser Leben eigentlich hin? Und deswegen müssen wir uns hüten vor einer Verdiesseitigung des Evangeliums, das dann nicht mehr das Evangelium ist, wie wir es zum Beispiel in dieser Denkschrift der EKD anlässlich des Reformationsjubiläums hatten, ausgerechnet über Rechtfertigung und Freiheit und wo dann etwa gesagt wurde, die Bibel kann man nicht mehr als Wort Gottes verstehen und die Frage nach dem gnädigen Gott war nur im Mittelalter relevant. Wir haben das aber auch bis hinein in Bewegung, die sich zur evangelikalen Szene im weitesten Sinne zählen, nämlich die Emerging Church Bewegung zum Beispiel. Johannes Reimer, Tobias Feix, Tobias Künkler, Roland Hartmeier, Fabian Vogt, viele andere, die auch immer wieder uns davor meinen, warnen zu müssen, dass wir ein zu starkes Gewicht auf die Frage der persönlichen Gottesbeziehung legen würden. Und Professor Johannes Reimer hat gesagt, nichts wäre heute wichtiger als die Entscheidung der Christen, das Reich Gottes in der Welt mit den Menschen, damit meint er mit den ungläubigen Menschen, zusammenzubauen. Nicht für sie und erst recht nicht gegen sie, sondern mit ihnen. Also demnach ist Reich Gottes etwas, was wir hier in dieser Welt mit gutem Willen bauen können. Im Gegensatz dazu, dass Jesus gesagt hat, mein Reich ist nicht von der Welt, und dass in das Reich Gottes hineinzukommen bedeutet, gerettet zu werden, Vergebung seiner Sünden zu bekommen, Kind Gottes und Bürger des Himmels zu werden. Oder genauso in der neuen, sogenannten neuen Paulus-Perspektive, das werde ich jetzt nicht entfalten, finden Sie in meinem Buch, wird auch genau in diese Kerbe gehauen, dass man sagt, diese Frage der persönlichen Gottesbeziehung ist nicht so entscheidend. Es geht mehr darum, wie die Gemeinschaft unter den Menschen wiederhergestellt werden kann. All das untergräbt und verändert den evangelistischen Auftrag. Und deswegen müssen wir uns klar machen, dass die Frage, die die Reformation wieder entdeckt hat und wieder in den Mittelpunkt gerückt hat, nämlich die Frage nach der Rechtfertigung des Sünders, kein Spezialthema der Reformation war, sondern der rote Faden, der sich durch das ganze Neue Testament hindurchzieht. Ob wir das nun nennen, Menschen zum ewigen Leben einzuladen oder ins Reich Gottes zu bringen, dass sie gerettet werden und nicht verloren gehen, dass sie erlöst werden, dass sie gerechtfertigt werden, dass sie versöhnt werden mit Gott. Das sind alles unterschiedliche Begriffe, die aber ein und dieselbe Wahrheit lehren. Und ich möchte diesen intensiven Tag deswegen schließen mit einem Mann, der sich in einem ganz säkularen Umfeld, in einem ganz säkularen Beruf fand. Er diente nicht als Priester im Tempel, er lehrte nicht als Rabbiner in der Synagoge, sondern er kassierte Tag für Tag seine Steuergelder an der Zollstation. Und wenn man so will, kann man diese letzte Bibelarbeit, so das übergehen wir jetzt mal, überschreiben mit der These, es geschah mitten in der Zollstation. Und man könnte genauso gut sagen, es geschah am helllichten Tage, es geschah mitten im Büro, es geschah mitten im Krankenhaus, es geschah mitten im Finanzamt, mitten im Schulzimmer, mitten im Hörsaal, mitten im Seniorenheim, mitten im Mallorca-Urlaub. Es geschah eben mitten in der Zollstation. Und hier sehen wir, wie von dieser Zollstation aus eine evangelistische Bewegung gewissermaßen ausgeht. Und das wünsche ich Ihnen und euch auch, wenn ihr dann morgen wieder in eurem ganzen, ja morgen nicht, aber übermorgen, in eurem ganz normalen Umfeld seid, dass dann auch, was mitten in der Zollstation geschah, auch in eurem Umfeld geschehen darf. Wir wollen zum Schluss Markus 2, 13 bis 17 uns anschauen. Wie breitet sich das Evangelium aus? Da ging er, Jesus, wieder an den See hinaus, und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er in dessen Haus am Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Hier war es eben die Zollstation. Der Name des Zöllners Levi verrät gute alte Familientradition. Sein ältester Träger war ja der Stammvater der Leviten gelesen. Und viele werden sich gefragt haben, wie konnte Levi nur auf dieses schmale Brett kommen, beziehungsweise auf diese schiefe Bahn geraten, ausgerechnet eine Zöllnerkarriere anzustreben. Im Volksmund, das wissen wir, wurde dieser Berufsstand begrifflich mit den Sündern gleichgesetzt. Das war so eine stehende Redewendung, die Zöllner und Sünder. Moralisch minderwertig, oft in einem Atemzug mit den Prostituierten genannt. In Matthäus 21, Vers 31 und 32, da ist es folgendermaßen beschrieben. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste. Da spricht Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Die Zöllner und die Prostituierten. Die Zöllner als Volksverräter beschimpft. Was war so anstößig an dieser Berufsausübung? Sie waren Kollaborateure natürlich. Sie steckten unter einer Decke mit der römischen Besatzungsmacht. Sie kauften vom römischen Kaiser eine Lizenz zur Steuereintreibung und sie pressten dann ihren Volksgenossen das Geld heraus. Damit füllten sie sowohl die römische Staatskasse als auch ihre eigenen Taschen. Das war eine Win-Win-Situation für die Römer und ihre Kollaborateure. Das ist ja oft so in Kriegszeiten oder Nachkriegszeiten. Da ist ein besiegtes Volk und einige aus dem Volk stellen sich besser indem sie zu den neuen Machthabern ein gutes Verhältnis entwickeln, sich anbiedern, mit ihnen paktieren, wenn es sein muss, auch zum Nachteil der eigenen Landsleute. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel auch oftmals geschehen. Und so etwa wurden die Zöllner angesehen. Viele waren bekannt für ihre Willkür, für ihre Kumpanei. Sie dienten dem römischen System, aber sie wirtschafteten auch in der Regel erfolgreich in die eigene Tasche. Das war eben das Prinzip des gegenseitigen Vorteils. Und bei diesem Levi war die Zollstation ein Glücksfall, ein besonderer Glücksfall, um den ihn viele Kollegen beneideten. Wer diesen Standort einmal erobert hatte, der gab ihn nicht mehr auf. Das war so wie die Tankstelle zwischen Ortsausfahrt und Autobahnzufahrt. So etwa lag die Zolleinnahmestelle dieses Mannes. Kapernaum, wahrscheinlich war es Kapernaum. Dort spielt nämlich das ganze Geschehen am Beginn dieses Kapitels. Eine Goldgrube. Der Fischfang allein brachte große Einnahmen. Dazu kam die Uferstraße, die zu diesem Verkehrsnetz der berühmten Via Maris gehörte, also der Meeresstraße. Anschluss an die Seidenstraße nach China, nach Indien. Hier flutete der Verkehr nach Bethsaida durch. 3 bis 4 Kilometer weiter verlief dann die Jordanmündung, Grenze zwischen der Tetrarchie des Philippus und des Herodes Antipas. Da war also was los, den ganzen Tag über. Optimale Infrastruktur. Diese Zollstation war ein Filetstück, wie wir sagen würden. Und dafür konnte man schon mal ein paar Schmähungen und Verachtung der Volksgenossen ertragen. Alles hat seinen Preis. Niemand würde eine solche Stelle aufgeben. Und dann ist alles vorbei. Von einem Moment auf den anderen. Es geschah am helllichten Tag, mitten in der Zollstation. Was war passiert? Vers 13. Und als er vorüberging, Jesus, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstelle sitzen und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Leute, was sich hier ereignet, das ist eine Doppelüberraschung. Und man weiß eigentlich gar nicht, worüber man sich mehr wundern soll. Ja? Dass Jesus einen Zöllner in seine Mannschaft beruft, mit diesem Charakter und mit diesem Image, tut Jesus sich damit einen Gefallen? Fragezeichen. Und dass der zweite Teil dieser Doppelüberraschung, dass dieser zweifelhafte Genosse alles aufgibt, woran seine bisherige Existenz gehangen hatte, um sein Leben an Jesus zu hängen. Wie war es dazu gekommen? Jesus hatte diesen einen Zöllner gesehen und ihn angesprochen. Sicherlich hatte der vorher schon, weil Jesus ja in dieser Region häufig unterwegs war, vieles von ihm gehört. Und nun ist das interessant, ihr Lieben. Und lasst uns diesen Blick von Jesus lernen. Jesus sieht in diesem Levi nicht einen Abzocker, er sieht da nicht nur einen lästigen Landsmann, er sieht in ihm nicht nur einen nervenden Behördenvertreter, sondern Jesus sieht hinter dessen Stirn. Er sieht das sehnsüchtige Herz dieses Levi und er sieht in diesem Zollprofi den zukünftigen Verfasser des Matthäus-Evangeliums. Das ist krass, denn Levi ist Matthäus. Das erkennen wir im Neuen Testament ganz deutlich. Diese Begebenheit wird an 3 verschiedenen Stellen berichtet. Es ist immer der gleiche Zusammenhang, Markus 2, Lukas 5 und Matthäus 9. Und jetzt müsst ihr auf eines achten. In Matthäus 9 beschreibt Matthäus, wenn das stimmt, seine eigene Lebenswende. Aber er vertuscht mit diesem neuen Namen nicht seine alte Identität. Matthäus. Denn in der Apostelliste Matthäus 10 erinnert Matthäus ganz ungeschönt an seinen alten Beruf. Er schreibt dort, Matthäus 10, Vers 3, Matthäus, der Zöllner. Steht nur im Matthäus-Evangelium. Die beiden anderen Evangelisten, also Markus 2 und Lukas 5, beschränken sich in ihrem Bekehrungsbericht ganz höflich auf den alten Namen, auf Levi also. Und sie fügen nicht hinzu, übrigens ist das der heutige Apostel Matthäus. Sie sind da ganz höflich und überlassen das dem Matthäus selbst. Im Übrigen, das war der Alte. Der ist der Matthäus. Aber Matthäus, und das ist das Interessante, deswegen sage ich das, versteckt sich nicht. Matthäus verschweigt nicht seine alte Existenz, sondern Matthäus nimmt uns Leser, wenn auch bescheiden, mit hinein in diese gewissermaßen in diese Schlüsselstunde seiner Biografie, als er vor der Entscheidung seines Lebens steht. Und wir haben es hier nach Markus gelesen. Und das ist also diese Doppelüberraschung. Jesus beruft einen, den wir wahrscheinlich nicht berufen hätten. Das macht uns Hoffnung. Und dass ausgerechnet dieser Mann ohne Federlesens, ohne Vorbehalte, ohne persönliches Herumeiern aufsteht und mitgeht. Und ihr Lieben, das ist das erste Wunder, was wir hier finden. Ohne Vorbehalt mitgehen. Und wohin geht er mit? Er geht ja nicht nur mit zu einer freundlichen Einladung auf eine Tasse Kaffee, so nach dem Motto, mach mal kurz Pause und lass uns einen Plausch halten. In Lukas wird das noch ausführlicher beschrieben. Matthäus alias Levi war ja klar, das ist jetzt die Schlüsselentscheidung meines Lebens. Das entscheidet jetzt über die ganze zukünftige Ausrichtung. Entweder sitzen bleiben in meinem alten Leben oder mitgehen in ein neues Leben. Und in Lukas 5, Vers 28 steht es dann noch etwas ausführlicher, da heißt es, und er verließ alles und folgte ihm nach. Und er verließ alles. Liebe Leute, wir können uns das gar nicht dramatisch genug vorstellen. Einige werden gedacht haben, dort, endlich sind wir ihn los. Er war immer so penibel. Einige Geschäftstüchtige werden sich gesagt haben, wie kann er diesen Standort freiwillig aufgeben? Ein Nachfolger dürfte sich bestimmt schnell gefunden haben. Für die Römer änderte sich nichts, aber für Levi änderte sich alles. Er musste seinen Job aufgeben und von da an zog er mit Jesus als Prediger durch die Lande. Wir wissen nicht, ob er Familie hatte. Er stellte ihm sein Leben zur Verfügung. Und du, so ist es immer, wenn Jesus uns fragt. Nicht jeder muss seinen Beruf aufgeben. Wahrscheinlich die meisten müssen nicht ihren Beruf aufgeben. Aber jeder, den Jesus fragt, willst du mir nachfolgen, willst du zu mir gehören? Willst du, dass ich dich rette? Muss sein altes, selbstbestimmtes Leben aufgeben. Und das fällt uns immer schwer. Unser störrisches Herz. Das müssen wir auch wissen, wenn wir unsere Zeitgenossen mit dem Evangelium konfrontieren. Wir konfrontieren Leute mit dem Evangelium, die von Natur aus nicht wollen können. Weil sie ein störrisches Herz haben. Und hinzu kommt natürlich das, was sowieso schon kaputt ist im Leben des natürlichen Menschen aufgrund der Sünde, dass durch den Zeitgeist noch weiter gepempert wird. Ja? Dass der Zeitgeist uns das immer erst recht nochmal sagt und genieße dein Leben und höre auf deine inneren Bedürfnisse und verpasse nur nichts. Und all das, was mit der Multioptionsgesellschaft, die wir jetzt nicht die Zeit haben zu beschreiben, eben zusammenhängt. Erlebnisgesellschaft. Lass dich nicht so einschränken. Und behalte dir alle Möglichkeiten immer noch vor. Halte dir alle Wege immer noch möglichst lange offen. Es könnte noch was kommen, was du jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hast. Und er stellt ihm sein Leben zur Verfügung. Warum macht er das? Das Zeitzeugnis, was wir haben, ist ja sehr kurz, sehr nüchtern. Es beschränkt sich nur auf die Fakten. Wissen wir sonst noch irgendwas über Matthäus alias Levi, das sein Verhalten erklären könnte? Das muss nicht die erste Konfrontation mit Jesus gewesen sein. Jesus war ja häufiger in Kapernaum. Levi bekam mit, was in der Öffentlichkeit vorging. Die Leute erzählten viel. Vielleicht hatte er schon mal unauffällig die eine oder andere Predigt mitgehört. Gab ja viele Möglichkeiten. Vielleicht hat er schon mal ein Gespräch mit einem der bis dahin schon mitgehenden Jünger geführt. Irgendwie scheint er ja vorbereitet zu sein. Gibt uns vielleicht sein Evangelium noch einen Hinweis? Nicht direkt, aber wisst ihr, eine Sache fällt auf. Kein anderes Evangelium beruft sich so häufig auf das Alte Testament wie das Matthäus-Evangelium. Und das legt den Schluss nahe, dass er mit dem Alten Testament nicht unvertraut war. Passt ja auch zu seinem Familiennamen, Levi. Familienherkunft. Wir finden im Matthäus-Evangelium fast 100 Zitate aus dem Alten Testament. Das heißt, mehr als in den anderen drei Evangelien zusammen. Das ist doch ein Befund. Und als Kenner des Alten Testaments war er natürlich besonders gut auf diese Begegnung mit Jesus vorbereitet. Weil die gesamte Prophetie des Alten Testamentes auf den Messias hinwies, der genau so sein sollte, wie Jesus dann war. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Wissenschaftler aus unserer Gemeinde, ist noch nicht so lange dabei, der erzählt hat, wie er zur Bekehrung kam. Er war 30 Jahre alt, geht zu einem Forschungsaufenthalt in die USA, ich glaube es war Boston, und dort wird er mit der Bibel bekannt. Leute, die auf der Straße einladen zu einem Bibelgespräch, das kam ein bisschen komisch vor, aber er hat gesagt, naja, ich gucke mir es mal an. Er hatte sich oft gefragt, ob es Gott überhaupt geben würde. Und dann geht er in diesen Kreis dort in Boston, er, der Wissenschaftler aus der Nähe von Münster. Und er sagt, wissen Sie, was mich überzeugt hat? Die Prophetien auf Jesus. dass diese vielen verschiedenen Stränge des Alten Testaments konvergieren, also zusammenfinden in dieser einen Person. Vorhersagen aus so unterschiedlichen Zeiten, mit so verschiedenen Facetten. Und das alles läuft zusammen in diesem einen Jesus. Er ist in der medizinischen Forschung Onkologe. Und das hat ihn überzeugt. Dann hat er gesagt, das kann nicht menschlich konstruiert sein. Das muss göttlich offenbart sein. Und dann hat er weiter geschlussfolgert und hat gesagt, dann muss Jesus wirklich Gottes Sohn sein. Tja, und wenn er Gottes Sohn ist, dann hat er ein Anrecht auf mein Leben. Und dann ist er der Retter und dann muss ihm mein Leben gehören. Und als er dann nach Deutschland zurückging, weil dieses Forschungsstipendium ablief, dann war seine erste Frage nicht danach, wo kann ich meine Karriere am besten fortsetzen, sondern seine erste Frage war, wo finde ich eine gute Gemeinde, in der ich weiter in meinem Glauben wachsen kann. Und dann kam er zuerst nach Berlin, hat dort an der Charité gearbeitet und irgendwann kam er dann nach Hannover. Und ich denke, dem Matthäus müsste es ähnlich gegangen sein. Der muss das Alte Testament gelesen haben. Und er merkt immer mehr, Jesus entspricht genau all diesen Strängen, die in diesem einen Menschen konvergieren. Und dann hat er auf diesen Zusammenhang immer wieder hingewiesen, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten. Und jetzt fragen wir weiter, was hat Matthäus bei Jesus gefunden? Was sollen die Menschen, denen wir das Evangelium bringen, bei Jesus finden? Was wird sie zu Jesus treiben? Die entscheidende Antwort gibt Jesus selbst. Vers 15. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus, seinen Jüngern, zu Tisch setzten. Es waren viele, die ihm nachfolgten, also viele der Zöllner und Sünder, die einfach mit Jesus mitzogen. Das heißt nicht, dass sie alle schon bekehrt waren, aber irgendwie fanden sie das gut und interessant, in der Nähe von Jesus zu sein. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Und als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und damit sagt Jesus diesen murrenden Leuten, warum er in das Haus des Levi eingekehrt ist. Weil der eingestanden hat, dass er krank ist. Und weil er zugegeben hat, dass er Jesus als Arzt braucht. Und es ist ganz offensichtlich, dass Jesus die Begriffe aus der Medizin ja als ein Bild verwendet, als eine Metapher. Er erklärt das ja auch einen Satz später, nämlich in Vers 17 nochmal. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und er meint mit Krankheit das, was der Philosoph Søren Kierkegaard dann später die Krankheit zum Tode genannt hat. Die Krankheit, die uns in die Hölle bringt. Und diese Krankheit, die zeigt sich oft als Verzweiflung. Und diese Verzweiflung, die aus dieser Gottesferne entspringt, die immer totale Hoffnungslosigkeit im Letzten bedeutet für den, der einmal stille wird und sich Rechenschaft gibt über sein Leben. Und das ist das zweite Wunder, was wir hier an der Zollstation miterleben, ohne Vorbehalte mitgehen, ohne Vorbehalte eingestehen. Du gehst nur dann mit Jesus mit, wenn du zu diesem Eingeständnis bereit bist. Und jeder von uns, der mit Jesus mitgegangen ist, ging mit und war zu diesem Eingeständnis bereit. Und jeder, den wir erreichen wollen mit dem Evangelium, wird nur mitgehen, wenn er zu diesem Eingeständnis bereit wird. Vielleicht nicht sofort, aber auf dem Weg zu Jesus. Und jetzt sehen wir diesen spannenden Unterschied zwischen Matthäus auf der einen Seite und den Pharisäern auf der anderen Seite. Der Unterschied bestand nicht darin, dass er betrogen hat mit seinen Steuern und sie möglicherweise rücksichtslos gewesen sind gegenüber der Volksmenge. Der Unterschied war nicht, dass der eine eben mit Religion gesündigt hat, wie die Pharisäer, und der andere ohne Religion gesündigt hat, wie möglicherweise Matthäus. Sondern der entscheidende Unterschied zwischen Matthäus und den Pharisäern liegt darin, dass der eine sein Sündersein vor Gott zugegeben hat und die anderen nicht. Das ist der entscheidende Unterschied. Das wird immer der entscheidende Unterschied sein. Und das war unser entscheidendes Bangen um diesen Bekannten, von dem ich erzählt habe, wird er an den Punkt kommen, wo er sich als Sünder begreift vor Gott. Und sie, Vers 16, sagen, die Zöllner, die Sünder. Wie anders sind wir. Und jetzt macht Matthäus dieses Gastmahl. Und wir müssen uns das so vorstellen, damalige Architektur, das Esszimmer war oft zur Straße hin offen. Wahrscheinlich nur durch so ein paar Vorhänge vor den Blicken geschützt. Und deswegen haben die Pharisäer das mitbekommen, was dahinter lief. Die Pharisäer, wir dürfen das nicht zu undifferenziert sehen. Haben wir jetzt nicht die Zeit, das im Einzelnen zu entfalten, aber das waren nicht alles oberflächliche Heuchler. Bitte glauben wir nicht, dass die Pharisäer alles oberflächliche Heuchler waren. Einige haben sich sogar zu Jesus bekehrt. Nikodemus zum Beispiel. Oder Jairus, Matthäus 9, Vers 18. Aber was war das Problem? Und das ist auch das Problem der meisten unserer Zeitgenossen. Das war wahrscheinlich auch unser Problem. Die meisten von ihnen waren gefangen in ihrer religiös-moralischen Selbstgerechtigkeit. Das war das Problem. Und das kennen wir. Wir kennen das wahrscheinlich von uns selbst noch, aber wir kennen es auch vom klassischen Zeitgenossen. Die kriegten das nicht überein, die Pharisäer, das war bei denen die religiöse Variante, dass ein heiliger Gott trotzdem Sünde vergeben kann. Denken Sie an das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Schaf. Wissen Sie noch, wie dieses Gleichnis eingeleitet wird, für wen dieses Gleichnis erzählt wird? Lukas 15, Vers 1 und 2. Es pflegten sich aber zu ihm alle Sünder und Zöllner zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Das ist genau die Haltung. Und sie konnten es vor sich und vor Gott erst recht nicht zugeben, selber Sünder zu sein. Das ist unmöglich. Und liebe Leute, wie bekommt man diese lebensrettende Einsicht? Es muss unser Ziel sein, dass unser Gegenüber die lebensrettende Einsicht gewinnt, dass er ein Sünder ist vor Gott. Sonst wird er nicht den Sünderheiland Jesus als Retter anrufen. Und das können wir nicht machen. Wir können dafür beten. Wir können Gottes Anspruch deutlich machen. Wir können und müssen Gottes Diagnose über unser Leben formulieren, taktvoll, aber deutlich. Wie bekommt man diese lebensrettende Einsicht? Fragen Sie Matthäus. Der hatte irgendwann verstanden, dass Jesus glaubwürdig ist und da hat er ihm Recht gegeben. Und so wird es auch laufen, wenn sich heute jemand bekehrt. Er muss irgendwann verstehen, dass Jesus glaubwürdig ist und dann wird er ihm Recht geben. Anders geht es nicht. Jemand muss begreifen, dass Jesus glaubwürdig ist und ihm Recht geben in seinem Urteil über unser Leben. Es wird nicht so gehen, dass wir sagen, ach, was bist du für ein wertvoller Mensch und was könntest du schöner leben, wenn du Jesus finden würdest oder so. Natürlich wird er es besser haben, wenn er zu Jesus findet. Aber nicht, das wird ihn nicht dazu bringen, sich als Sünder vor ihm zu beugen. Und Jesus entschuldigt den Matthäus ja auch mit keiner Silbe. Jesus bestreitet ja nicht, dass die Zöllner Sünder sind. Aber er macht klar, worin ihre Sünde besteht. Und ihre Sünde besteht nicht in erster Linie in ihrer finanziellen Betrügerei. Ihre größte Sünde besteht nicht in ihrer kultischen Unreinheit, sondern sie sind krank im Herzen. Und der Name ihrer Krankheit ist Stolz und Selbstgerechtigkeit. So ist es bis heute. Leute, es gibt eine kriminelle Selbstgerechtigkeit und es gibt eine religiöse Selbstgerechtigkeit. Und je nachdem, mit welchen Leuten Sie zu tun haben, wenn Sie es mal mehr mit der kriminellen Selbstgerechtigkeit zu tun haben, ist es vielleicht noch einfacher manchmal, und mal mit der religiösen Selbstgerechtigkeit. Ich kenne jemanden, der hat sein Leben sowas von an die Wand gefahren. Und wenn der redet, dann klingt der wie ein Pharisäer. Obwohl er von seiner Biografie her eigentlich auf die ganz andere Seite gehört. Hat sein Leben sowas von an die Wand gefahren. Aber dort in der Zollstation, da passiert dann das Wunder, ohne Vorbehalte eingestehen. Und in dieser Stunde, da bekommt der Levi den gleichen Geistesblitz wie dieser Kollege, erinnern Sie sich, den Jesus im Gleichnis malt, Lukas 18, Vers 9 bis 14. Dieser Kollege, dieser Zöllner, der da ganz hinten in der Synagoge steht und vorne der Pharisäer sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser armselige Zöllner. Und er sagt einfach, Gott sei mir Sünder gnädig. Und möglicherweise steht auch hinter diesem Gleichnis eine bestimmte biografische Erfahrung. Das war vielleicht nicht nur ein Gleichnis, sondern vielleicht steckt dahinter auch die Erinnerung an eine konkrete Biografie. Und ich kann mir immer vorstellen, wenn Matthäus dieses Gleichnis aus Lukas 18 hörte, später in den Predigten von Jesus, das wird ja öfter gehört haben in den Predigten von Jesus, ich kann mir vorstellen, wenn Matthäus dieses Gleichnis aus Lukas 18 hörte, dass es ihm dann heiß und kalt den Rücken runterlief vor Freude. Er sagt, das ist meine Story. Es ist meine Story. Und er hat mich angenommen. Verstehen Sie, das Wunder von der Zollstation, das kann sich heute im Krankenzimmer oder im Steuerbüro ereignen. Oder in einer Küche oder in einem Gottesdienst. Dass einer mitgeht mit Jesus, weil er sich endlich eingesteht, ich brauche den einzigen Arzt gegen meine Krankheit zum Tode. Und dann zum Schluss das Dritte. Mitgehen, eingestehen und ohne Vorbehalt nach anderen sehen. das geht dann wie von selbst. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten. Nach seiner Bekehrung gibt Levi eine große Einladung. Sein Haus kann nicht ganz klein gewesen sein, er hat die Leute ja gut abgezockt. Und merken Sie, genauso entschieden, wie er ohne Vorbehalt seine Zollstation verlassen hat, öffnet er jetzt sein Haus. Und er nutzt diese Gelegenheit, damit Leute, wie er einer war, also seinesgleichen, Zöllner und Sünder, eine Chance kriegen, näher an Jesus ranzukommen. Eine Chance kriegen, Jesus kennenzulernen. Und man hat den Eindruck, wenn man das so liest, ist ja nur kurz zusammengefasst, aber wenn man sich so reinversetzt in die Situation, man hat den Eindruck, es treibt ihn richtig dazu. Und so wie Jesus vorher den Zachäus angesehen hatte, Vers 14, sah er den Levi, den Sohn des Alpheus. So sieht er jetzt mit den Augen Jesu seine alten Kumpel, seine alten Geschäftsfreunde. Und es ist ihm natürlich klar, die brauchen Jesus nicht weniger als ich. Und es ist interessant, dieser Hinweis in Vers 15, es waren viele Zöllner und Sünder, die Jesus nachfolgten. Dieser Begriff ist hier ganz untechnisch gebraucht. Das heißt nicht, dass die alle bekehrt waren, aber offensichtlich gab es in Zöllnerkreisen damals ein starkes Interesse an Jesus. Ich kann mir vorstellen, einige freuten sich, dass ihre religiösen Kritiker endlich mal eins drauf bekamen von Jesus, wenn er die Pharisäer kritisierte. Das war schon mal ein innerer Missionstag für die. Ich denke auch, verachtet wie sie waren, tat es ihnen mal gut, dass eine so integre Persönlichkeit wie Jesus sich mit ihnen abgab. Aber vielleicht waren einige auch in ihrem Gewissen angerührt. Und Matthäus nutzt seine erste Gelegenheit nun. Er schmeißt diese große Bekehrungsfeier oder Ausstiegsfeier. Die einen werden wahrscheinlich gedacht haben, er feiert seinen Ausstieg da aus diesem Filetstück. Und die anderen, egal warum die kommen, Hauptsache sie reden mit Jesus. Und er wird ihnen gesagt, also jetzt habt ihr die Chance, Leute. Jetzt fragt ihn, jetzt löchert ihn. Jetzt könnt ihr ihn kennenlernen. Jetzt ist es nicht mehr nur Straßenpredigt und ihr hört zu, sondern jetzt sitzt ihr da neben ihm oder liegt neben ihm zu Tische. Und das ist jetzt die Chance. Und da er sie eingeladen hat, ich kann mir vorstellen, hat er ihnen möglicherweise auch ein persönliches Zeugnis gegeben. Es ist doch naheliegend, dass er die Leute begrüßt hat und gesagt hat, Leute, bei mir hat sich viel verändert. Und ich will euch heute nochmal mit dem bekannt machen, der diese Veränderung in meinem Leben bewirkt hat. Und das ist Jesus. Und vorher sah mein Leben so aus und jetzt sieht es so aus. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er das gemacht hat. Und jetzt sollen die anderen ihn kennenlernen. Ich habe etliche junge Paare getraut, wo einer oder beide aus einem skeptischen Elternhaus kamen oder aus einem ziemlich gottlosen Freundeskreis. Und wenn wir dann über den Traugottesdienst sprachen und uns alles vorbereiteten, da leuchteten ihre Augen. Und man merkt, das ist jetzt die Chance, jetzt unsere Arbeitskollegen, jetzt unsere Fußballkumpel ranholen, jetzt die ganze schwierige Verwandtschaft, jetzt müssen die endlich mal das Evangelium hören. Und wir machen Hochzeit und laden viele ein. Und sie predigen dann und dann werden das Evangelium hören. Verstehen Sie, wer erstmal Jesus gefunden hat? Der sieht dann auch seine ganzen alten Kontakte mit ganz anderen Augen. Der sieht in seinen ganzen alten Kontakten plötzlich alles Leute, die Jesus brauchen. Und er ist dankbar für jede Gelegenheit, die er hat, und sei es in seinem persönlichen Umfeld, sie einzuladen, damit sie Jesus kennenlernen. Und dann kann es passieren, dass die ganze Geschichte von vorn beginnt. Dass der nächste Zöllner von Jesus gefunden wird und einfach mitgeht. Mitgehen, eingestehen, nach anderen sehen. Es gibt noch so viele, die Jesus brauchen. Es gibt noch so viele, die endlich erfahren müssen, dass Gott sie lieb hat und schon lange nach ihnen sucht. So wie jener Vater aus Schottland, mit dem ich schließe, dessen Sohn, so sagt die Geschichte, im Zorn weggelaufen war. Und in seiner Sehnsucht setzt der Vater schließlich eine Anzeige in die Zeitung. Es sind nur wenige Zeilen. Lieber John, alles ist vergeben. Ich liebe dich. Bitte komm am Samstag um 12 Uhr zur Rathaustreppe. Dein Vater. Als sich der Vater am Samstag kurz vor 12 dem Rathaus nähert, ist dort viel Betrieb. 23 Johns, sagt der Bericht, warteten hoffnungsvoll auf ihren Vater, der ihnen vergeben hatte. Ihr Lieben, vielleicht gibt es viel mehr Johns, als wir uns manchmal vorstellen können. Und das Beste ist, dass der allmächtige Vater im Himmel nicht nur einen sucht, sondern alle. Und deshalb hat er diese große Suchanzeige in dieses Buch schreiben lassen, damit kranke Herzen wieder heil werden können. Und es ist unsere kostbare Aufgabe, diese Suchanzeige des Vaters bekannt zu machen, wo immer wir hinkommen und wo immer der Herr uns Türen dafür öffnet. Und dafür wünsche ich euch ganz viel Mut und dass der Herr euren Dienst auch in dieser Weise segnet und gebraucht. Lieber Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du derselbe bist wie damals, als du dir den Levi dort am Zoll einfach geschnappt hast, Herr. Und als dein Wort ihn traf und als es sein Herz verändert hat, Herr. Und danke, dass das auch im Leben vieler, vieler von uns geschehen ist, Herr. Dass du uns nicht hast sitzen lassen in unseren Zollstationen und an unseren Schreibtischen, sondern dass du uns gerufen hast und dass du uns zu dir gezogen hast und dass du uns davon überführt hast, dass wir den Arzt brauchen und dass du es geschenkt hast, dass wir das eingestehen konnten, dass wir verlorene Sünder sind. Und dass du uns auch diese Sehnsucht ins Herz gegeben hast, andere verlorene Sünder zu dir zu rufen, Herr. Und wir bitten dich darum, lass auch diesen Tag dazu dienen, dass wir wieder neu ermutigt sind dazu und dass wir noch ein Stück besser zugerüstet worden sind dafür, Herr. Und gib uns den Blick für die Johns, für die Levis, für die da sitzen und die vielleicht schon lange niemand mehr angesprochen hat, dass es einen allmächtigen Gott gibt, dem sie ihr Leben verdanken, dem sie Rechenschaft schulden und den sie brauchen als Retter, wenn sie nicht auf ewig verloren gehen wollen. Ach Herr, erbarme dich über diese Stadt München, Herr, über diese ganze Region. Du weißt, wie viele Ideologien und religiösen Strömungen auch hier existieren. Du weißt, was den Leuten durch den Zeitgeist nahegebracht wird. Du weißt, in welchem Umfeld sie leben. Du weißt, welche windigen Strohhalme ihnen als Rettungsseile hingehalten werden. Herr, sie brauchen doch dein Evangelium. Und lass es geschehen, dass noch viele, viele dir begegnen dürfen. Und wo es dein Wille ist, da gebrauche uns und segne uns darin. Erbarme dich, behüte die Geschwister, stärke und ermutige sie. Und lass alles dazu dienen, dass dein Name geehrt und gepriesen wird in alle Ewigkeit. Wir brauchen dich, du lieber guter Herr. Amen.